Ja, guten Tag.
Wie lange hat Ihre Tanzkarriere gedauert?
Oh, die war sehr kurz. Ich habe praktisch schon aufhören müssen, bevor ich richtig angefangen habe. Ich war in der Bayerischen Staatsoper in der Ausbildung und als ich gerade fertig war und 3 Engagements zur Wahl hatte, habe ich einen Verkehrsunfall gehabt und die Perspektiven waren ganz schlecht.
Eigentlich ein Glück für Sie, oder? Wenn man die Porträts im Buch liest.
Ja, man hat jahrelang auf einen Beruf hingearbeitet, der einem wirklich am Herzen liegt und dann von einem Tag auf den anderen aufhören zu müssen, da hat man nicht nur seelische, sondern auch körperliche Probleme, weil man ja eigentlich abtrainieren muss. Und ich hatte wirklich überhaupt keine Perspektive, weil ich mich vollkommen aufs Ballett konzentriert hatte.
Wie ist der normale Ausbildungs- und Lebensweg einer Balletttänzerin?
In der Regel fängt eine Tänzerin oder ein Tänzer sehr, sehr früh in seinem Leben schon an zu trainieren. Also ich würde mal so sagen, zwischen 4 und 6 Jahren fangen die meisten Mädchen an mit Ballett. Die Jungs, die sind meistens etwas später dran, trainieren schon sehr, sehr viel neben der Schule her. Und dann so mit spätestens 16 Jahren sollte man wirklich sich überlegen, ob man nicht eine professionelle Karriere einschlagen will. Das heißt, man muss auch in eine professionelle Ausbildung gehen. Das bedeutet meistens, von zu Hause wegzugehen. Wir haben in Stuttgart die John-Krenko-Schule, wir haben in Hamburg eine große Ballettschule, wir haben insgesamt 10 oder 11 sehr, sehr große Ballettschulen, staatliche Schulen auch, die professionell ausbilden. Und wenn man dort dann ist, dann bekommt man alles an Ausbildung, was man sich nur vorstellen kann, was sich auf Ballett und Tanz konzentriert, aber wenig, was darüber hinausgeht, also was auch Perspektiven in anderen Berufen eröffnen würde. Und dann wird man dort mehrere Jahre ausgebildet und wenn man Glück hat, bekommt man ein Engagement.
Und wenn dieses Engagement zu Ende ist, nach was für einer Zeit?
Das ist unterschiedlich. Es kommt darauf an, auch wie die körperliche Gesundheit ist. Es kommt darauf an, ob der Ballettdirektor einen mag oder sagt, du bist zu alt oder ich kann mit deinem Stil, mit deinem Körper nichts anfangen. In der Regel dauert die Tanzzeit ungefähr bis 30, kann man sagen. Es gibt Leute, die sehr viel früher aufhören. Es gibt aber auch Einzelfälle, die tanzen bis 40 oder sogar noch länger.
Ich meine, ich habe die Zahl vorhin genannt. Das sind 2 Jahrzehnte fast Ausbildung und dann maximal bis 30 kann man tanzen. Man hat einen Großteil seines Lebens dann vertan.
Nein, auf gar keinen Fall vertan. Tanzen ist ja nicht irgendein Beruf, es ist eine Berufung, es ist eine Passion und wer sich für diesen Beruf entscheidet, der macht das aus einem inneren Drang heraus und würde auch das Gefühl haben, etwas verpasst zu haben, wenn er oder sie es nicht macht, also ein Trauma davon zu haben. War bei mir ganz ähnlich. Ich wollte unbedingt Tänzer werden und ich habe mir gesagt, wenn ich den Beruf nicht ergreife, einen anderen kann ich mir nicht vorstellen. Das Problem ist nur, dass man meistens sehr, sehr einseitig veranlagt ist, dass man sehr einseitig sich konzentriert, auch mit seinen Interessen und dann fällt es schwer, was anderes zu suchen.
Diese Einseitigkeit fällt auch auf, wenn man die Porträts in Ihrem Buch liest. Da bekommt man den Eindruck, Tanz lernen, eine Tanzkarriere anstreben heißt, nein, hier lerne ich nichts Richtiges, da muss ich hin. Da lerne ich nichts Richtiges, dort muss ich hin. Also Leben findet überhaupt nicht mehr statt. Es geht nur noch um Training, Lernen, Training, Lernen.
Ich denke aber, dass Tänzerinnen und Tänzer das anders empfinden. Ihr Leben ist das Tanzen. Erst wenn sie nicht mehr tanzen können, dann reflektieren sie. Und in der Rückschau sieht dann auch alles sehr viel anders aus. Ich denke aber, dass Tänzer von sich aus eine Persönlichkeitsstruktur haben, die ihnen sehr, sehr viele Chancen eröffnet. Und wenn sie erstmal das Trauma des Aufhörenmüssens verarbeitet haben, dann sind ihnen ganz, ganz viele Berufe offen. Und sie entscheiden sich in der Regel dann auch für Berufe, die irgendwas zu tun haben mit Kreativität, mit Körper, mit Musik, mit Künstlerischem.
Aber Sie beschreiben natürlich auch in Ihren Porträts, dass es da ein Riesenloch gibt, in das Tänzerinnen und Tänzer fallen. Woran liegt es, dass die Porträtierten selten sich Gedanken machen über die Zukunft, über das danach?
Sie sind natürlich völlig absorbiert von dem, was sie tun. Man muss, sagen wir mal, so ungefähr 6-8 Stunden täglich mindestens hart trainieren, arbeiten, Proben kommen dazu, Aufführungen. Man hat in der Regel dann auch kaum noch Energie und auch einen Sinn dafür, noch was anderes zu machen und lebt auch in einer beschützenden Welt sozusagen, wie in einem Kokon. Man ist in einer Welt, die wie eine große Familie ist und hat im Grunde genommen sehr häufig auch gar keine richtige Außenorientierung. Ich denke, das lenkt auch an der Persönlichkeit. Wenn man natürlich aus einer Großfamilie kommt, sieht das anders aus, als wenn man als behütetes Einzelkind aufgewachsen ist und sich wirklich vollständig aufs Ballett konzentriert.
Sie benutzen jetzt das Bild des Kokons und der Familie, aber eine Familie, in der Disziplin und Härte oberstes Gebot sind. Und Rationalität bezüglich des Danach, die scheint ja nicht existent zu sein.
Das Problem ist, denke ich, auch, dass Jugendliche, die diesen Beruf ergreifen, sehr, sehr idealistisch sind, sehr perfektionistisch, sehr ehrgeizig und dass sie von vielen Ausbildenden, also von Pädagogen, auch darin gefördert werden. Und ich habe mit einzelnen Pädagogen gesprochen, die hier in Deutschland wirklich führend sind. Und die sagen, es stimmt natürlich, aber es ist traurig, man demotiviert die Leute auch zum gewissen Teil, wenn man ihnen die Augen öffnet und sagt, denk auch mal an das danach. Es verbietet sich irgendwo, obwohl das eine gefährliche Einstellung ist.
Ist es dann die persönliche Naivität oder ist es der Druck oder ist es das Faszinosum-Tanz, was zu so einer Haltung führt?
Ich denke, es kommt alles zusammen. Und ob jemand dann tatsächlich auch in ein Loch fällt, wenn es mit dem Tanzen aufhört, das hängt natürlich auch sehr, sehr stark vom Verlauf seiner oder ihrer Karriere ab. Also häufig trifft das die Leute unvorbereitet. Sie wussten eigentlich von Anfang an die Tanzerei, das ist eine begrenzte Zeit. Aber wenn dann tatsächlich der Schnitt kommt, dann trifft es sie doch unvorbereitet. Wenn es Leute sind, die eine richtig schöne Karriere hinter sich hatten, dann kann es passieren, dass es für sie auch eine sehr, sehr befreiende Erfahrung ist. Also zum Beispiel habe ich eine Tänzerin beschrieben, die konnte endlich dann Mutter sein. Sie hatte zwei Kinder, aber immer ein schlechtes Gewissen, weil sie eben den Tanz als oberste Priorität hatte. Oder ein Tänzer, der Solist war und der im Urlaub plötzlich erkannt hat, mit noch nicht ganz 30 Jahren, ich mag nicht mehr, ich will jetzt ein anderes Leben leben. Dann kann es eine Befreiung sein.
Aber ist das nicht auch eine bittere Erfahrung, zu wissen, ich war Solotänzerin in München an der Staatsoper, bin jetzt Mutter, aber heutzutage gebe ich die Ballettschuhe aus?
Ich glaube, es ist eine sehr bittere Erfahrung auf der anderen Seite, aber hat sich auch irgendwo ein Traum erfüllt. Und es ist eigentlich jedem und jeder klar, auch wenn man es sich nicht so bewusst macht, wenn ich tanze, dann gehe ich ein hohes Risiko ein, was meinen späteren Berufsweg angeht. Ich habe in der Regel keine tolle Ausbildung im allgemeinbildenden Bereich. Ich habe auch ein hohes Risiko, was Verletzungen angeht und zum Beispiel auch Verschleißerscheinungen. Man hat mir zum Beispiel damals mit 18 Jahren gesagt, dass mein Körper schon 30 Jahre älter ist. Jetzt bin ich in diesem Alter und er ist noch genauso. Man muss auch was für sich tun dann. Das ist ganz wichtig.
Ist das ein typisch deutsches Problem oder gehen andere Länder da anders mit um, mit der Frage des Danach?
Es gibt verschiedene Ansätze. Ich denke mal, in Deutschland ändert sich inzwischen einiges. Im Ausland, England, Amerika und so, ist einiges schon besser. Und es gibt vor allen Dingen inzwischen Institutionen, schon seit 10 Jahren oder vielleicht sogar schon seit 11, 12 Jahren, die sich damit befassen, was aus Tänzern wird, wenn sie nicht mehr tanzen können. Das sind internationale Organisationen und die versuchen auch da ein bisschen Aufklärung zu leisten und auch Programme zu installieren, dass Tänzer aufgefangen werden und zwar nicht nur beruflich und sozial, sondern auch im emotionalen, psychologischen Bereich.
Da scheint Ihr Buch einen ersten Schritt zu machen, weil das ist die erste Publikation in Deutsch, die sich damit beschäftigt.
Ja, ich denke mal, das ist eigentlich überfällig gewesen, dieses Buch. Ich wollte es schon vor 10 Jahren schreiben, hatte aber das ganz große Problem, dass ich kaum Gesprächspartnerinnen und Partner gefunden habe. Und das ist symptomatisch, denn Tänzerinnen und Tänzer stellen sich während ihrer Laufbahn nicht dieser Frage in aller Regel, wie wir gehört haben. Und wenn dann der Fall eintritt, dass man aufhören muss, dann bleibt man entweder in einem typischen Beruf dabei, das wäre langweilig gewesen, lauter Ballettmeister und Choreografen zu interviewen, oder aber man ist irgendwo verschwunden, man ist nicht mehr aufzufinden. Und insofern hatte ich ein ganz großes Glück, als ich einen Masseur beim Stuttgarter Ballett kennengelernt habe, der früher auch dort getanzt hat und der sehr, sehr viele Kontakte auch zu Menschen hat, die nicht im Ballettumfeld geblieben sind.
Und die Porträtierten waren auch gerne bereit, dieses Tabu zu brechen?
Es war für viele ganz verwunderlich, dass auf einmal jemand auf sie zukommt und sich dafür interessiert, was aus ihnen geworden ist. Und ich habe natürlich auch einzelne Leute getroffen, denen hat es nicht gefallen, dass jemand, der sich mit Essstörungen befasst und auch sagt, dass im Tanzen Essstörungen sehr verbreitet sind und der auch irgendwo Kritik anbringt, sich praktisch damit auseinandersetzen will. Und deswegen habe ich natürlich längst nicht alle Leute interviewen können, weil auch eine gewisse Skepsis da war. Aber in der Regel waren die Leute sehr, sehr kooperativ und ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit diesen Gesprächspartnerinnen und Partnern. Ich bin ja als Journalistin mit vielen Leuten im Gespräch und ich habe festgestellt, sie sind ausgesprochen konzentriert. Die Sätze, die sie sprechen, sind von A bis Z durchkonstruiert und richtig und intelligent. Sie sind zuverlässig, sie sind pünktlich. Es waren wirklich außerordentlich angenehme Gespräche.
Nachzulesen in Ballett und dann 27 Porträts von ehemaligen Tänzern und Tänzerinnen. Ihr Buch ist als Book on Demand erschienen. Mhm. Wird also erst gedruckt, wenn ich es haben will. Kann ich es in jeder Buchhandlung bestellen oder wie kriege ich es?
Theoretisch ja, das ist heute noch ein bisschen schwer. Noch nicht alle Buchhandlungen kennen sich da so wahnsinnig gut aus. Im Zweifelsfall kann man mir auch eine E-Mail schicken oder bei mir anrufen und das dort bestellen. Das geht am schnellsten, aber im Prinzip kriegt man es in jeder Buchhandlung.
Maja Langsdorf, herzlichen Dank für das Gespräch. Ihr Buch hat den Titel Ballett und dann 294 Seiten zum Preis von 19,80 Euro.